Guten Abend, Freunde. Es ist ein Vorrecht, heute Abend hier zu sein in Tifton. Es ist für mich eine Überraschung. Ich sagte meinem guten Freund Welsh Evans vor einiger Zeit, dass ich müde bin, aber ich komme nach Tifton und werde fischen. Und wenn ich komme, möchte ich dich treffen und vielleicht eine Gebetsstunde haben. Und jetzt sind wir in einem Schulauditorium. Ich bin ein wenig heißer, weil ich zu lang gesprochen habe. Eine kurze Predigt, nur 6 Stunden lang. Ich mache euch keine Angst, so lange werde ich heute Abend nicht sprechen. Ich bin ein wenig heißer, bin dennoch gekommen. Es ist ein Vorrecht, hier zu sein, den feinen Pastor zu treffen und die gute Einführung bekommen zu haben. Und wie der Bruder zum Ausdruck brachte, es ist absolut wahr. Wir können Amen dazu sagen, denn der Teufel geht umher wie ein brüllender Löwe in diesen letzten Tagen, um zu verschlingen, wen er verschlingen kann. Er weiß, seine Zeit ist kurz, er hat nicht mehr viel Zeit, deshalb muss er es jetzt tun. Ich mag, wie dieses Auditorium konzipiert ist. Ich danke auch der Schulleitung und dem Vorsitzenden, dass wir es haben können, auch euch für die Mitarbeit. Und wer immer dort die Fußmatte hingelegt hat, mit dem Willkommen darauf, ich meine, es war Bruder Willi, der das getan hat, ich schätze es, vielen Dank. So der Herr will, möchte ich einmal zurückkommen, um eine Anzahl Versammlungen zu haben, mit diesem feinen Pastor und anderen, dass wir einige Abende hier sind, gut bekannt geben und die Gemeinden alle zusammenarbeiten. Wir brauchen einander mehr denn je zuvor in der Menschheitsgeschichte. Einfach echt wahre Gläubige. Wir brauchen einander. Es ist immer ein Segen, wo immer ihr hingeht und Gottes Volk trifft. Ich sehe hier auch Jugendliche, dort der Junge, das Mädchen. Ich habe sie beobachtet. Auch die Kinder hier, ich mag es. Ich mag Kinder. Es ist etwas mit Kindern, unschuldig, lieblich und das mag ich. Nun, ich danke euch vielmals, dass ihr heute Abend gekommen seid und ich dachte, es wäre nett, wenn wir heute Abend uns Zeit nehmen und Samen säen, nämlich das Wort des Herrn. Und gestern habe ich ja die 6-Stunden-Predigt gehalten über das Thema der Originalsame des Wortes. Wir haben es durchgenommen von Mose bis zur Offenbarung in den 6 Stunden. Was Gottes Programm ist, wer er ist und wie das gesprochene Wort Gottes der Same Gottes ist. Und die Bibel sagt im Lukas-Evangelium, dass der Same das Wort Gottes ist, welches der Sämann säte. Der Same muss gewässert werden, ehe die Ernte sein kann. Wenn aber der Same in den Boden fällt, ganz gleich welcher Same es ist, er bringt nach seiner Art hervor. So sagte Gott in Moses, jedes bringe nach seiner Art hervor. Und in Hebräer 6 stellen wir fest, dass vom Regen die Rede ist, der auf die Erde fällt, um sie zu bewässern und dann Frucht hervorzubringen. Aber auch Dornen und Disteln, die ebenfalls dort sind, kommen durch das gleiche Wasser hervor. Doch an ihren Früchten sollt ihr sie erkennen. Die Christen sind an der Frucht des Heiligen Geistes erkannt. Sie werden von der Frucht beherrscht. Und die Frucht des Geistes, Freude, Friede, Sanftmut und so weiter, im Heiligen Geist. Diese Früchte offenbaren sich in dem Leben eines Christen. Nun, wir stellten gestern fest, dass die Saat der Unstimmigkeit auch gesät wurde, und zwar von Satan, als er der Eva eine Lüge sagte. Wir stellten fest, ein Wort Gottes, nicht so glauben, wie er es gesagt hat, hat alle Not, jeden Tod, alles auf Erden gebracht. Sie hat nicht geglaubt und hat etwas vermischt. Mit dem Wort kann nichts vermischt werden. Das Wort ist der Originalsame und Gott ist ewig und Gott ist das Wort. Im Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und das Wort war Gott und das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns. Gott und das Wort ist das gleiche Wesen. Denk darüber nach. Ich glaube, dass Gott die Welt eines Tages richten wird, nicht durch einen Kongress, nicht durch eine Kirche, sondern gemäß seinem Worte. Wenn er eine Kirche nehmen sollte, als Organisation, welche ist richtig? Eine stimmt mit der anderen nicht überein. Protestanten und Katholiken und so weiter, Orthodoxe. Wir haben nur Verwirrung und man wüsste nicht, was getan werden sollte. Der gerechte Richter, Gott selbst, wird die ganze Welt richten und er weiß, womit und wodurch. Himmel und Erde werden vergehen, aber Gottes Wort wird nicht vergehen. Ich lese in der Bibel, wer etwas hinwegnimmt oder dazu tut, dessen Teil wird vom Buch des Lebens genommen. Lasst es, wie es ist. Manche meinen, man hat versucht, es anders zu machen. Das glaube ich nicht. Ich meine, es muss ein Maßstab sein, nach welchem Gott die Welt richten wird. Nicht kirchliche Organisationen. Es gibt einen Maßstab als Standard. Das ist Gottes Wort. Gott wacht über seine Worte. Und ich glaube sogar, dass Gottes Wortes die Satzzeichen richtig gesetzt bekommen hat. Deshalb glaube ich an dieses Wort. Ich glaube, das Wort ist der Same. Und wenn dieser Same in den rechten Boden gesät und dann bewässert wird durch den Heiligen Geist, wird es hervorkommen. Jede Verheißung, die Gott machte, wird geschehen. Wie ich gesagt habe, vor einigen Tagen in unserer Gemeinde, es geschah am letzten Sonntag vor einer Woche, wurde ein Mädchen auf eine Tragbahre hineingebracht. Und man sagte, der Krebs ist so weit fortgeschritten, sie kann nicht mehr gebracht werden, sie wird sterben. Ein erbärmlicher Fall. Und man brachte sie in unsere Gemeinde. Ich habe sie nicht berührt, überhaupt nicht. Ich bin dort hineingekommen, ich sah sie auf der Tragbahre, ich war um sie besorgt und dann, als ich sprach, hatte es den Anschein, dass sie ein nettes Mädchen ist und ich dachte mir, warum soll sie in ein vorzeitiges Grab gehen, der Teufel ist, der ihr das Leben nehmen möchte. Ich habe das Wort nur gepredigt und sie wurde durch das Wort geheilt, erhob sich, ging nach Hause und ist heute noch gesund. Und man fand keine Spur von dem Krebs. Sie habe ich nicht berührt, aber das Wort hat sie berührt. Und im Worte ist Gottes Kraft und Gottes Geist. Und sie wurde geheilt. Nun, ihr sagt, Jesus heilte die Kranken. Er ist das Wort. Und wenn ihr das Wort aufnehmt, nehmt ihr das Wort auf. Denn er ist das Wort und das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns. Wir glauben, dass Christus, das Wort Gottes, geoffenbart ist. Und wir glauben, seine Braut muss dasselbe sein. Sie muss das ganze Wort sein. Das Wort muss in ihr sein. Sie ist ein Teil des Leibes. Sie ist der Leib. Er ist das Haupt. Er ist auferstanden, ist gen Himmel gefahren, ist zu Rechten der Majestät Gottes auf dem Throne, dort in der Majestät. Und wir sind seine Delegierten. Wir betrachten uns als tot, sind in der Taufe mit ihm begraben worden, mit ihm auferstanden und mit ihm in himmlische Örter, in Christus Jesus versetzt. Wir könnten alle jauchzen. Wir werden es erst nicht sein. Wir sind schon Söhne Gottes. Wir sind jetzt Töchter Gottes. Wir sind jetzt mit ihm versetzt. Seht, Jesus sagte, die Schrift muss erfüllt werden. Alles zu seiner Zeit. Sicher, der Teufel hat alles versucht. Wir sind vermischt und wir sind wild dahingegangen, wie es die Bibel sagt. Adam, ehe er zu seiner Frau einging, war sie bereits gefunden mit bösem Samen. Sie nahm die Lüge des Teufels und versuchte es mit dem Wort zu vermischen. Und dann kam Tod und alle anderen Kinder hatten Tod. Die Frau Jehovas, die er aus Ägypten brachte, sie heiligte, auf den Weg brachte, sie tat das Gleiche. Jehova, er hat sein Weib genommen, hin auf dem Wege in das verheißene Land. Dort traf sie einen falschen Propheten namens Bileam. Und er sagte, wir sind doch alle gleich. So ist es heute. Der Feind will die Braut mit der Welt vereinen und sagen, Wunder gibt's nicht mehr, Geistestaufe gibt's nicht mehr. Wo ist sie jetzt? Einfach von ihm geschieden. Die Braut Jesu hat dasselbe getan, was Jehovas Braut tat und was Adams Braut getan hat. So sagt es die Bibel, im Munde von zwei oder drei Zeugen soll alles bestätigt sein. Drei Dinge. Seht, im Angesicht all dessen ist eine wahre Braut. Und jedes Mal, wenn eine Reformation kam, ist so viel vom Wort genommen worden. Seht, und wenn ein Mann Gottes auftritt und er ist feurig im Geiste, eine Erweckung kommt, was geschieht? Dann nehmen sie die Ideen dieses Mannes und machen dann eine Organisation, stärken und so weiter. So ist es immer gewesen, so wird es jedes Mal sein. Seht, jede Generation bekommt ihre Gelegenheit dem frischen Worte Gottes gegenüber. Bei Luther, Rechtfertigung, Wesley, Heiligung, Pfingstler, Taufe im Heiligen Geist. Alle hatten ihre Chancen. Seht, und dann folgen sie diesen großen Reformatoren, mischen aber Satzungen mit hinein, gehen in diese Schule und übernehmen dies und jenes. Psychologie dazu, so wie Eva es damals getan hat. Und schon kommt der Tod, sie sterben geistlich. So war es immer. Nun, glaubt es oder nicht, ihr mögt so nicht denken, aber heute, so der Herr will, möchte ich über das Thema sprechen, das Endzeit-Saatzeichen. Welch ein Zeichen wird es sein? Saatzeichen. Lasst uns jetzt die Häupter beugen und zum Urheber des Wortes sprechen, zu dem Autor. Es sind die Schatten des Kommens des Sohnes des Menschen schon zu sehen. Wer hat Nöte und möchte die Hand erheben, um es dadurch zu bekunden? Bitte hebt eure Hände jetzt. Ich möchte dies oder das vom Herrn. Danke. Unser himmlischer Vater, wir nahen uns deinem Gnadenthron, nicht deinem Thron des Gerichts. Wir wollen nicht Gericht, denn im Gericht würden wir nicht bestehen. Wir sind so dankbar, dass einer für uns eingestanden ist. Er stand für uns. Er nahm das Gericht auf sich, damit wir das Recht zum Gnadenthron haben. Wir nahen uns heute Abend in seinem Namen. Er sagte, jedes Wort muss erfüllt werden. Er sagte, was ihr den Vater in meinem Namen bittet, das werde ich tun. Wir wissen, das Wort ist wahr. Und wir nahen uns dir, unserem himmlischen Vater, im Namen Jesu Christi. Gib uns vergebende Gnade von deinem Gnadenthron. Wir bitten dich heute Abend, möge uns dein Wort klar gemacht werden, geoffenbart werden, und zwar die Stunde, in der wir leben. Wir möchten nicht stolpern als jemand, der nicht weiß, wohin er geht. Wir sind ja Kinder des Lichts, hast du gesagt. Wir sollten wissen, wohin wir gehen, Schritt für Schritt in dem Licht wandeln. Wir sehen nicht den ganzen Weg, wir sehen aber den nächsten Schritt. Wir bitten dich, Vater, während wir heute diesen Schritt nehmen, dass wir den Zweck Gottes für uns erkennen. Und ich bitte, möge jede Hand, die erhoben ist, möge das Gebet erfüllt sein, ob für Heilung oder häusliche Schwierigkeiten, was immer es sein mag. Oder jemand in Not, sei ihnen nahe. sei ihnen gnädig. Wenn jemand krank ist, heile. Möge das Wort tief in ihre Herzen hineinsinken und sie göttliche Heilung bekommen und gesund sein. Wir präsentieren dir das Wort und uns selbst und diesen Text, damit du einen Kontext davon nimmst und es uns offenbarst, was wir wissen müssen. Segne diese Menschen, segne diese Schulleitung. Denn heute, in diesen Tagen, wenn man sagt, es ist eine Versammlung interdenominationell, dann bekommt man keinen Raum mehr. Die Türen sind verschlossen. Wir bitten dich, segne den, der es entschieden hat, dass wir hier sein können. Möge ihm vergolten werden nach dem Wort, was ihr getan habt, einem den Geringsten, die an mich glauben, das habt ihr mir getan. Und du wirst sagen, was ihr einem den Geringsten getan habt, das habt ihr mir getan. Mögen aus dieser Versammlung gesalbte, mächtige Prediger hervorgehen. Mögen Pastoren und andere, auch die Gemeinden, gesegnet werden und eine große Erweckung ausbrechen unter den Menschen und viele gerettet werden und auch Kranke geheilt werden und du verherrlicht wirst. Wir bitten es in Jesu Namen. Amen. Es ist eine besondere Schriftlesung. Wenn ihr nach Hause geht, bitte ich euch zu lesen. Amos Kapitel 3, Vers 7. Eine besondere Schriftstelle. Ihr wisst ja, Gott tut Dinge in sonderbarer Weise, in geheimnisvoller Weise, seine Wunder zu tun. Amos 3, 7. Gewiss, Gott, der Herr, tut nichts, ohne zuvor sein Geheimnis seinen Knechten, den Propheten, geoffenbart zu haben. Der Text oder das Thema, das ich nehmen möchte, ist das Endzeit-Saatzeichen. Wie ich gestern sagte, habe ich so viel über den Samen gesprochen, denn der Same ist das Wort. Und alles beginnt in der Genesis, der Begriff für das erste Buch Moses. Seht, alles beginnt dort in der Genesis. Wir haben heute Dinge, die damals nicht begonnen haben, und sie sind eine Kreuzung. Eine Kreuzung ist etwas Eigenartiges, kann sich selber nicht reproduzieren, ist gekreuzt. Es kann sich selber nicht wieder reproduzieren. Wie ich oft gesagt habe, wenn man zum Beispiel eine Stute nimmt und einen Esel, das gibt einen Maulesel. Aber der weiß nicht, wer Vater und Mutter ist. Nehmt heute Korn. Wenn man es kreuzt, es ist größer, hat größere Ehren. Der Reader's Digest hat darüber geschrieben und man sagte darin in dem Artikel, wenn Frauen weiter essen werden von dieser künstlich gekreuzten Nahrung, dann werden sie bald keine Kinder mehr bekommen können. Seht, man sieht das große Er, aber wo? Es kann sich nicht selber reproduzieren. Alles, was nicht von Gott im Anfang gesprochen wurde, ist eine Kreuzung, eine Mischung, eine Hybride. Seht, und alles, was nicht gemäß dem Worte ist, kann nichts Neugeborenes hervorbringen. Eine Gemeinde, die nicht gestattet, wirklich zu glauben, was Gottes Wort sagt, sondern Dogmen, Satzungen und so weiter, unschriftliche Dinge aufnimmt, eine solche Gemeinde kann kein geisterfülltes Kind hervorbringen. Sicher, größere Gemeinden, schönere Gebäude, weichere Sitze, das bedeutet nichts. Geistlich sind sie tot und können geisterfüllte Kinder nicht hervorbringen, weil sie selber tot sind. Nun, über das Thema habe ich ja 6 Stunden gesprochen. Heute gehen wir zurück zu dem Endzeit-Saatzeichen. Seht, alle weisen Menschen, wenn sie im Kopf klar sind, dann werden sie versuchen, festzustellen, was vor ihnen liegt. Wir möchten wissen, welches die nächste Bewegung ist. Wo geht's weiter? Wie geht's weiter? Es ist wie jemand, der einen flachen Fluss überqueren möchte, wo Steine liegen. Er kann nicht einfach losgehen. Er muss aufpassen, wohin er tritt. Er muss Acht geben, wohin er geht. Von hier nach dort und so weiter. So ist es mit uns allen. Und das ist der Schrei in der Menschheit durch die gesamte Zeit. Woher kommen wir? Wohin gehen wir? Eines Abends, als ein geheiligter Mann ihm predigte, und zwar an einem offenen Feuerplatz, sehr gut eingerichtet. Ihr wisst ja, draußen, wo Holzstücke liegen und viel Platz ist, dieser geheiligte Mann versuchte dem König von Gott zu erzählen. Dann flog ein Sperling aus der Finsternis ins Licht und wieder zurück in die Finsternis. Und der Mann erhob sich und fragte den König, woher kam er, wohin ging er? Das möchten wir wissen. Woher kommen wir? Was tun wir hier und wohin gehen wir von hier? Seht, all die Wissenschaft, die wir haben und die Gebeine, die wir ausgegraben haben, die Bücher und die Forschungen mit Stagliten und so weiter. Kein anderes Buch sagt euch, woher ihr kommt, wohin ihr geht. Nur die Bibel. Sie sagt euch, woher ihr kommt, was ihr seid und wohin ihr geht. Wenn wir es wissen wollen, wie es weitergeht von hier, lasst uns das einzige Buch nehmen. Man kann alte Skelette hervornehmen. Man kann Stagliten prüfen. Das ist nicht die Antwort. In der Bibel ist die Antwort im Worte Gottes. Seht, Menschen haben sich immer gefragt, wenn wir auch die Bibel lesen, wir fragen uns, wenn wir die Schrift lesen, manchmal hier und dort, wir sollen es nicht tun, wir sollen glauben. Seht, niemand kann Gott wissenschaftlich beweisen. Könnten wir Gott wissenschaftlich beweisen, dann wäre er nicht mehr Gott. Und der Glaube ist nicht wissenschaftlich. Wenn Mose Blätter vom Dornbusch genommen hätte und gesagt, ich will mal prüfen lassen im Labor, weshalb sie nicht verbrannten, dann hätte Gott nicht zu ihm gesprochen. Er wusste nur eins, seine Schuhe auszuziehen, in Ehrfurcht vor dem Herrn zu erscheinen, und Gott sprach zu ihm. Sieh, wissenschaftlich können wir die Verheißungen nicht beweisen, aber wir können sehen, wie sie alle schon geschahen, wie Gott es sagte, in Andacht, in Ehrfurcht vor seinem Wort. Sind wir hier und wollen das Wort betrachten? Weshalb sind wir hier? Worum geht es eigentlich? Seht, vor einiger Zeit war ich im Westen und war im Hause eines Mannes, der mich zu einer Mahlzeit eingeladen hatte. Und er sagte zu mir, Bruder Brennen, du wunderst dich so sehr über das Bild, das dort hängt. Es war eigentlich kein Bild, es war ein geschnitztes Bild. Ein Ochsenwagen mit Ochsen davor, ein Mann und eine Frau vorne auf dem Sitz, und die Frau hatte ein Baby auf dem Schoß. Und er sagte, das ist mein Vater, das meine Mutter und der Junge bin ich. Wir kamen hier auf diesem Ochsenwagen. Aber seitdem ist es uns so wohl ergangen. Ich möchte, dass du mit mir rauskommst auf den Hof. Und ich weiß nicht, wie viele Tausende von Morgen ihm gehörten in seiner Ranch. Und dann sagte er, ich habe auch die Ranch zum Westen gekauft. Und die Ranch zum Süden habe ich dazu gekauft. Und siehst du dort den Rauch? Dort, das gehört mir auch. Siehst du dort die Stadt? Da gehört mir vieles. Und dort in der Hauptbank bin ich Präsident. Und er sagte, was ihm alles gehört. Und dann sagte ich, eine Frage möchte ich dir stellen. Du zeigtest zum Osten, zum Westen, zur Stadt und hast. Und dann zeigte ich nach oben und fragte ihn, wie viel besitzest du dort? Eines Tages musst du von hier gehen. Und wohin gehst du von hier? Das ist die Hauptfrage. Hier sind wir nur ganz kurz. Dort sind wir ewig. Also sollten wir uns darüber Gedanken machen, wo wir sein werden in Ewigkeit. Und nicht nur um das sorgen, Häuser und alles Mögliche. Hier brauchen wir diese Dinge. Aber die Hauptsache, die wir getan haben sollten, ließen wir aus. Denn es geht um die Ewigkeit, um das Heil, um die Seligkeit in Jesus Christus. Es ist schade, dass Menschen dieses nicht tun. Seht, wenn Menschen feststellen, dass sie einfach zeitliche Geschöpfe sind, was geschieht danach? Ich werde heute auch ein wenig über Hiob sprechen, wohl das älteste Buch der Bibel. Hiob war der weiseste Mann seiner Zeit auf Erden. Er ging zum Marktplatz, setzte sich in das Tor. Sogar die Fürsten kamen zu ihm, damit er ihnen Rat gebe. Seht, und dann fragte er sich, was geschieht, wenn das Leben hier vorüber ist? Und dann sprach er und dachte nach über die Schöpfung Gottes. Er wusste ja, dass alle Dinge durch das Wort Gottes geschaffen worden sind. Und er beachtete auch, dass ein Baum stirbt und dann wieder lebt. Ihr habt die Natur ja schon beobachtet. Gott bringt zum Ausdruck in der Natur, ob sie eine Bibel haben oder nicht. Gott drückt sich aus in der Natur. Er gibt euch die Lektion, die Sonne geht morgens auf. Dann nimmt sie ihren Tageslauf, wie ein Baby geboren wird. Und dann die Kindheit, dann die Schulzeit, die Jugendzeit, dann der Nachmittag, dann der Abend und dann der Untergang. Seht ihr das Ende? Ist das alles von der Sonne? Nein, Gott hat einen Zweck mit der Sonne. Sie kommt am nächsten Morgen neu hervor. Wovon spricht es? Vom Leben, vom Tod, von der Auferstehung. Seht auf die Blumen. Ich habe beobachtet, als ich hierher kam, wie viele Blumen es gibt und wie schön sie sind. Wir haben sie zu einem Zweck. Sie sind gesprochenes Wort Gottes. Gott hat sie ins Dasein gesprochen. Seht, was geschieht. Sie sind in eurem Garten oder sonst wo. Und dann, jung, alt, seht, sobald der Frost kommt, trifft er sie und sie neigen ihr Haupt. Was geschieht? Der Same fällt heraus. Sie sterben. Gott hat eine Beerdigung. Der Herbstregen kommt, wie Tränen läuft es herunter. Der Same wird begraben. Seht, alles, sogar der Halm ist nicht mehr da. Alles ist da, die Blüten, alles ist weg. Nichts bleibt mehr übrig. Ist das das Ende? Nein. Wenn die warme Sonne wieder hervorkommt, dann kommt all dieses Leben in der Natur wieder hervor. Irgendwo ist dort in dem Samen der Lebenskeim. Und er lebt wieder auf. Es dient einem Zweck Gottes und Gott hat es so gemacht, dass es neu zum Leben hervorkommt. Auch wir sind zu einem Zweck hier. Und wir müssen diesem Zweck dienen. Wir müssen wählen zwischen Leben und Tod. Wir sind hier zu einem Zweck gesetzt worden und diesem Zweck müssen wir dienen. Und das ist Gott dienen, denn wir sind Söhne und Töchter Gottes. Seht, Hiob beobachtete die Schöpfung und sah, der Tod ist nicht das Ende. Leben kommt wieder vor. Wenn die Sonne warm im Frühjahr scheint, kommt das Leben hervor. Seht, es ist ein gesprochenes Wort Gottes. Der Same ist da, er lebt, auch wenn es ein Sterbensprozess ist. Seht, ich schaue hier auf Hiob 14. Wenn der Mensch seinen Geist aufgibt, sieht, er weiß nicht, wo er ist. Ja, wo ist er? Oh, dass du mich verbergen würdest, bis dein Zorn vorüber ist. Sieht, Hiob sah die Blumen, wie sie aufblühen, ihrem Zweck dienen, sterben und wiederkommen. Ein Baum, wie er Blätter hervorbringt, Frucht trägt. Habt ihr einen Baum beobachtet, wie er die Blätter hervorbringt, dann im Sommer seinem Zweck dient? Und dann kommt der Herbst. Seht, und die Blätter werden gelb, braun, rot. Und dann fallen sie herunter. Ist das das Ende? Nein. Was geschieht? Das Leben, das in dem Baume war, geht in die Wurzeln zurück, woher es kam. Was geschieht? Im Frühjahr kommt es wieder hervor, das neue Leben, die neuen Blätter. das gleiche Leben kehrt zurück. Und ihr Christen, ihr seid doch am Baum des Lebens. Und wenn das Leben hervorkommt und wenn das Leben den sündigen Leib verlässt, dann kommt das Leben Gottes in euch hinein, zu dem göttlichen Zweck. Seht, ich war einmal im Staate Kentucky und von hier aus gesehen wäre es nördlich. Ich wollte jagen mit Mr. Woods, einer der Verantwortlichen in der Gemeinde, und dort hatte ich in Acton eine Versammlung. Es war ein Methodistengelände. Und ihr wisst ja, was in Versammlungen geschieht. Ich kann nicht heilen, der Herr tut es. Und kein anderer Mensch kann heilen. Aber Gott hat ja verheißen, in den letzten Tagen die Gabe zu geben, die Gabe der Unterscheidung und so weiter. Und er hat die Verheißung für die letzten Tage kundgetan. Und in der Versammlung dort saß eine Versammlung und der Geist Gottes begann zu rufen, diesem, jenem zu sagen, wer sie sind und was ihnen gesagt werden sollte. Der Herr wirksam in dem Leib seiner Gemeinde, so wie Jesus damals die Gedanken der Menschen kannte, ihre Geheimnisse wusste, ihr Bibelleser wisst es ja. Und er hat verheißen, dasselbe zu tun in der letzten Zeit. So ist es schriftgemäß. Und er tut es. Ich möchte, dass ihr beachtet. Ganz weit hinten in der Versammlung weinte eine Frau dort auf diesem Methodistengelände. Und diese Frau weinte. Und ich sah, wie der Heilige Geist zu der Frau ging. Ich sagte ihr, du weinst wegen deiner Schwester. Ihr Name ist so und so, sie wohnt da und da. Du hast ein Taschentuch in deiner Handtasche, du hast es mitgenommen, als du herkamst. Nimm dieses Taschentuch, womit du deine Tränen wischst, gehe, lege es deiner Schwester auf, denn so spricht der Herr, sie soll leben. Und sie tat es, am nächsten Morgen war sie gesund. Und es war eine heiße Jahreszeit und ich war wiederum und wollte jagen gehen, und zwar diesmal Eichhörnchen. Und dann muss man ja hingehen, wo Schonungen im Walde sind. Und Mr. Woods, der mit mir war, sitzt hier zu meiner Rechten. Er sagte, ich kenne einen Mann, der hat viele Morgen, aber das ist ein schwerer Mann. Er ist ungläubig, er glaubt nicht einmal an Gott, im Gegenteil, er verspottet uns. Aber mich kennt er und meinen Vater und ihn werde ich fragen, ob wir bei ihm jagen können. Und ich sagte, gut, lass uns gehen. War abseits gelegen und wir fuhren dorthin. Zwei Männer saßen unter einem Apfelbaum und er sagte mir, der zu Rechten ist es, er ging hin und stellte sich vor, mein Name ist Woods, und er sagte, setz dich, nimm Platz, und welch ein Woods bist du? Ich sagte, oder Mr. Woods sagte, ich bin der Sohn von Jim Woods. Alle, wer immer von Jim Woods, ob es Banks oder wer es ist, ihr könnt jagen. Und dann sagt er, kann ich auch meinen Pastor mitbringen? Und er sagte, bist du etwa so tief gefallen, dass du deinen Pastor immer mit dir nehmen musst? Und ich saß noch im Auto. Er holte mich, ich kam und fragte, wie geht es dir? Und er sagte, du bist ein Prediger. Ja, und er sagte, ich gelte ja als Ungläubiger. Und er sagte dann, ich habe etwas gegen euch. Ihr redet von Dingen, von denen ihr nichts versteht. Ich sagte, ist dem so? Und dann sprach er weiter und sagte, Gott gibt's überhaupt nicht. Ich sagte, ach, wenn du meinst, aber ich denke anders. Und wir sprachen noch ganz wenig. Und dann sagte er, einen Mann, einen Prediger, den möchte ich gern mal treffen. Vor 2 Jahren war da ein Prediger in dem Ort genannt Acton, hier ganz nahe bei uns. Und dort war eine Frau in den Gottesdienst gebracht worden, die nicht mehr leben konnte. Keine Arznei, nichts half mehr. Und der Arzt sagte, sie wird nicht mehr die Nacht durchleben. Sie hatte Krebs im Magen. Man konnte sie nicht mehr betten. Sie hatte einen Schieber der benutzt werden musste. Und dieser Mann sagte, ihre Schwester war in der Versammlung. Und der Prediger, der dort gepredigt hat, kannte keinen, auch die Frau nicht, und sagte, diese Frau, wer sie ist, wie sie heißt, woher sie kommt, und dass sie ein Taschentuch hat, und dass sie das Taschentuch nehmen und ihrer Krankenschwester auflegen sollte, und dass sie gesund werden würde. Und am nächsten Morgen sind wir hin, denn an dem Abend hörten wir solch einen Krach bei diesen Leuten. Wir dachten, die Heilsarmee ist dort. Und dann sagte der Mann, wenn ich diesen Prediger je treffen würde, ihn möchte ich fragen, wer ihm gesagt hat, wer die Frau ist und all die Umstände, die sie betrafen. Oh, ich dachte bei mir selber, ich sehe ja nicht aus wie ein Prediger, hatte mich einige Tage nicht mehr rasiert und fragte dann, kann ich hier einen Apfel haben? Natürlich, sagte er, greif nur zu, hilf dir, nimm. Ich sagte, danke. Und dann habe ich hineingebissen und sagte, ein feiner Apfel, und meinte, der Baum hat viel Frucht getragen. Wie alt ist er? Ach, sagte, den habe ich dann und dann gepflanzt, und er hat mir sehr viel Frucht getragen. Und dann sagte er, die Blätter fallen schon herab. Und dann meinte ich, ich möchte dich fragen, was geschieht? Die Blätter fallen herunter, es ist Mitte August, wir hatten noch keinen Frost, der kommt ja erst im Oktober, November, und es ist Mitte August und die Blätter fallen von den Bäumen. Warum fallen die Bäume? Ach, er sagt, der Saft geht hinunter. Ja, ich sage, warum denn? Wenn er nicht hinuntergehen würde, sagte er, dann würde der Baum erfrieren und sterben. Oh, ich sagte, so, mein Herr? Ja, der Saft geht zurück in die Wurzeln, bleibt dort während der Winterzeit, im Frühjahr kommt er hervor und bringt wieder Blätter und Früchte. Und ich sagte, jetzt möchte ich dich fragen, der Baum hat keine Intelligenz. Welche Intelligenz hat diesen Baum bestimmt, dass der Saft für den Winter runtergeht, in den Wurzeln bleibt? Und ich sagte, wenn du Wasser auf den Zaunpfahl gießen würdest, würde er auch runtergehen. Was geschieht dann? Ich sagte, du musst zugeben, dass es eine Intelligenz gibt, die dem Baum die Sache bestimmt hat, was der Saft zu tun hat, wann er zu kommen, wann er zu gehen und wie das Leben geschont werden muss. Der Baum bestimmt ja nicht über sich. Es muss ein Gesetz sein. Er sagte, so habe ich nie darüber nachgedacht. Ich sagte, Mister, dieselbe Intelligenz, die dem Baum bestimmt hat, dass der Saft hinauf und hinunter geht, Frucht trägt und so weiter, ist dieselbe Intelligenz, die mir gesagt hat, wer die Frau ist und was mit ihrer Schwester ist. Und er sagt, du bist doch nicht der Prediger. Ich sagte, ja, ich bin's. Und ich führte ihn zu Christus. Ein Jahr später starb er dann im Glauben an den Herrn. Seht ihr, wir müssen Gott einfach so finden, wie Hiob damals schon in der Natur gesehen hat, Leben, Tod, Auferstehung. Aber er konnte nicht begreifen, wie es mit einem Menschen ist. Wenn der Mensch stirbt, wo ist er? Der Baum hat ja nicht gesündigt, die Natur hat nicht gesündigt, der Mensch hat gesündigt. Und er war ja ein Prophet, und die Bibel in dem Text, den wir lasen, sagt uns, dass Gott sein Geheimnis den Knechten, den Propheten offenbart. Wir kennen die Geschichte Hiobs. Und dann hat Gott es dem Hiob erklärt, dass der Same des Menschen unvollkommen ist. Denn die Mutter der Menschheit hat versagt, hat Gott nicht gehorcht und geglaubt. Und sie hat mischen wollen und hat es getan. Und das Wort kann nicht vermischt werden. Jesus sagte, wenn ihr Glauben habt, wie ein Senfkorn. Warum nahm er Senfkorn? Ein Senfkorn kann nicht gekreuzt werden. Echtes Senfkorn wird nicht gekreuzt werden können. Und er sagte, wenn ihr solch einen Glauben habt, den ihr nicht kreuzen könnt mit irgendeinem Unglauben oder etwas in Frage stellt. Oh, jetzt fühle ich wunderbar. Ihr fragt nicht. Ganz gleich, was Gott gesagt hat. Ihr stellt keine Fragen und stellt nicht in Frage. Ihr glaubt. Ihr solltet glauben. Seht, wenn Eva nur geglaubt hätte, dann hätte sie empfangen und sie hätte Kinder in rechter Weise hervorgebracht. Aber ehe ihr Mann zu ihr kam, war sie bereits mit dem anderen Samen. Seht ihr, es war eine Verunreinigung. Sie hat in den Schoß ihres Denkens einen Samen aufgenommen, den Samen des Unglaubens gegen Gottes Wort, und hat in ihr etwas hervorgerufen. Sie wollte mehr Erkenntnis. So ist es auch heute. Ich bin ja hier in einer Schule. Ich unterstütze nicht die Unwissenheit. Wir brauchen sie. Es ist ein Teil der Zivilisation. Und durch das Christentum ist ja die Schulung gekommen. Überhaupt die Zivilisation ist dadurch gekommen. Natürlich, absolut, durch Christus ist es gekommen. Seht, man darf Gottes Wort nicht im Unglauben betrachten. Man darf es nicht vermischen. Man muss es so glauben, wie Gott es sagte und niederschreiben lässt. Nichts davon wegnehmen, nichts hinzufügen, sondern so glauben. Und Hiob, er war ein Prophet. Dann sah er die Vision. Und er sah, wie Gott einen Weg bahnen würde, damit der Mensch leben könnte, dass eine Jungfrau empfangen würde, im Gegensatz zur Eva. Die zweifelte, als das Wort zu Maria kam, zweifelte sie nicht. Sie sprach: Ich bin die Magd des Herrn, mir geschehe nach deinem Wort. Seht ihr, sie sagte nicht: Warte, bis ich Leben verspüre, dann werde ich es bezeugen, bis ich positiv bin. So tun wir es als Christen heute. Warte, bis es mir besser geht, bis ich was sehe, das geschehen ist. Nein, das ist nicht die Frage. Ihr glaubt zuerst. Was hat Elia der Frau gesagt, zu der er gesandt wurde? Sie hatte nur wenig Mehl. Er sprach: Mach mir den Kuchen zuerst und dann. Seht ihr, das Wunder geschieht, wenn ihr Gottes Wort an erster Stelle setzt. Seht, das Wort ist der Same, der das Wunder hervorbringt. Seht, nehmt das Wort zuerst. Der Heilige Geist gibt ihm das Leben, wie das Wasser auf den Samen fällt. Das Wasser repräsentiert den Heiligen Geist. Seht, wie Mose die Schlange in der Wüste erhöhte. So ist der Menschensohn erhöht worden für ein sterbendes Volk. Er starb, um uns zu retten. Er ist der Felsen, der geschlagen wurde. Aus ihm kam Lebenswasser hervor für das sterbende Volk. Nun, denkt daran, als Hiob sah diesen Gerechten, der kommen würde, er, der in den Riss treten würde zwischen Gott und dem Sünder, dieser vollkommene Samen, diese Samen sind verderbt. Sie sterben, kommen hervor und sterben, bleiben liegen, kommen wieder hervor. Seht, so war es. Es war ebenso als unvollkommener Same. Aber als er den Gerechten, den einen sah, der die Vollkommenheit zurückbringen würde, gemäß dem Worte Gottes, der einen Weg bahnen würde, dann war der Prophet im Geiste und rief aus: Ich weiß, dass mein Erlöser lebt, und am Ende der Tage wird er auf der Erde sein, und ich werde Gott schauen, auch wenn mein Leib ganz dahin ist. Bezieht sich schon auf Israel. Wir sind Söhne und Töchter Gottes. Lasst es mich euch lesen aus 2. Korinther, 2. Korinther, dem 6. Kapitel wohl, 2. Korinther, Kapitel 6. Hier hat der Gottesmann im Neuen Testament aus der Einzahl des Alten die Mehrzahl im Neuen mit Gottes Bewilligung getan. 2. Korinther Kapitel 6, hier steht von Vers 17 geschrieben: Darum gehet aus ihrer Mitte hinweg und sondert euch ab, gebietet der Herr, und rühret nichts Unreines an,
so will ich euch aufnehmen. Jetzt kommt's. Ihr könnt's getrost nachschlagen. In 2. Samuel 7, Vers 14 steht's in der Einzahl. Ich will ihm Vater sein und er soll mir Sohn sein. So wird's in Hebräer im 1. Kapitel im 5. Vers wiedergegeben. Aber hier ist dem Gottesmann geoffenbart worden, dass der Sohn ja nicht alleine geblieben, wie in Jesaja 53 geschrieben steht, wenn er sein Leben als Sühne hingeben wird, dann wird er Samen säen und in die Länge leben und der Wille des Herrn durch ihn geschehen. Deshalb hat dieser Gottesmann Paulus in Vers 18 sagen können, ich will euch, nicht dir, ich will euch Vater sein und ihr sollt mir Söhne und Töchter sein, spricht der Herr, der Allmächtige. Ist das nicht wunderbar? Amen. Gott hat uns in seinen Heilsplan einbezogen. Ja. Er hat mit einem Sohne, mit dem Erstgeborenen, den Anfang gemacht, um uns das Erstgeburtsrecht aus Gnaden zu schenken, die Gotteskindschaft zu geben und so die Möglichkeit zur Wiedergeburt aus Gnaden zu schenken. Gehen wir zurück zur Apostelgeschichte, zu der ersten Predigt des Petrus. Hier wird noch viel mehr ausgesagt, und zwar von Vers 23, Bezug nehmend auf Jesus, unseren geliebten Herrn und Heiland, steht geschrieben, diesen Mann, der nach dem festgesetzten Ratschluss und der Vorherbestimmung Gottes euch preisgegeben war, habt ihr durch die Hand der Gesetzlosen ans Kreuz nageln und hinrichten lassen. Gott aber hat ihn auferweckt, indem er die Wehen des Todes löste, weil er ja unmöglich vom Tode festgehalten werden konnte. Und weshalb? Weil eine Verheißung da war. Ich werde nicht zugeben, dass man,
auch wenn mein Leib ganz dahin ist. Was war es? Hiob war ein Prophet. Die Geheimnisse Gottes werden den Propheten geoffenbart. Er sprach das Wort. Das Wort, das Gott ihm zeigte, sprach er aus. Und es geschah also, denn es war ein gesprochenes Wort. Und zu seiner Zeit geschah es, wie gesagt wurde, Christus ist geboren worden. Er, der zwischen dem Lebenden und den Toten stand, starb und auferstand. Er sprach das Wort war der Same und es kam zur Reife zu seiner Zeit. Jeden Samen, den Gott platziert hat, wird zur Reife kommen. Seht, Gott sandte die Botschaft durch einen Engel zu Maria. Gesegnet seist du, Maria, du wirst einen Sohn haben, obwohl du von keinem Manne weißt. Was, wenn sie gesagt hätte, möge der Arzt es bestätigen, dann werde ich es glauben. Seht ihr, dann wäre es überhaupt nicht geschehen. Was tat sie? Sie nahm es auf in dem Schoß ihres Herzens, da, wo ihr Geist war. Der Schoß eures Herzens ist die Gesinnung. Ihr habt ja 5 Sinne, die den Leib kontrollieren und 5 Sinne, die die Seele kontrollieren. Und dann das Gewissen. Ihr habt hier riechen, sehen und so weiter. Aber dann habt ihr einen Kanal in die Seele hinein. Seht ihr? Ihr seid ja Seele, Geist und Leib. Aber ein Kanal. Ihr seid mit freier Willensentscheidung ausgestattet. Ihr könnt annehmen oder ablehnen. Seht, Eva war auf derselben Grundlage. Gott sagte, tu es nicht, und sie tat es trotzdem. Sie konnte entscheiden. Seht ihr, sie hat vermischt mit der Lüge Satans und brachte den Tod. Aber bei Maria war es anders. Sie sprach, ich bin die Magd des Herrn. Mir geschehe, wie du gesagt hast. Wie, spielt keine Rolle. Du hast gesprochen, es ist Gottes Wort, es wird geschehen. Ich bin die Magd des Herrn, mir geschehe, wie du gesagt hast. Und es war erledigt. Seht ihr, und der Keim des Lebens kam hervor. Das Wort des Lebens wurde in Gestalt eines Mannes geoffenbart. Der Gerechte bezahlte den Tod und die Schuld durch seinen Tod für uns alle, die wir ungerecht waren. Und sein Leben ist in uns zurückgekommen. Er ist das gesprochene Wort. Er wird zur Reife kommen, wenn ihr es nur annehmen und glauben könnt. Es muss zur Reife kommen. Seht, und zwar zu der bestimmten Zeit wird es geschehen. Wir alle glauben, dass wir in der Endzeit sind. Jeder Mensch, der intelligent ist, so glaube ich, wenn er umherschaut, dann weiß er, dass es so nicht lange weitergehen kann. Ich habe nur noch etwa 15 Minuten, möchte euch zeigen, was ich meine. Alle wissen, dass etwas geschehen muss und alle Schrift muss erfüllt werden. Uns wird gesagt, die Welt ist in 6000 Jahren geschaffen worden. Ein Tag bei Gott sind unsere 1000 Jahre. 6 Tage, so wird's genannt. Ein Tag bei Gott, unsere 1000 Jahre. Seht, die ersten 2000 Jahre ist die Welt, der Kosmos, die Weltordnung zu ihrem Ende gekommen und Gott sandte die Gerichte vom Himmel und hat das Urteil gesprochen, aber den gerechten Noah und seine Familie gerettet. Die zweiten 2000 Jahre geschah wieder etwas im Kosmos, in der Weltordnung, in der Gemeinde, die ja verunreinigt war. Man hat über ihn gelästert, wie damals über Noah, der 120 Jahre predigte. Seht, in den nächsten 2000 Jahren, die Gemeinde geriet in die Gefangenschaft, hat Satzungen und alles Mögliche aufgenommen. Er sandte aber seinen Sohn. Seht ihr, jetzt sind wir wieder auf 1962. Und was sagt die Bibel? In den letzten Tagen, dass die Zeit verkürzt werden müsste, um der Auserwählten willen, und die Schrift kann nicht lügen, um der Auserwählten willen, sonst würde kein Fleisch gerettet werden. Wir sehen, dass wir in der Endzeit sind. Das siebente ist der Sabbat, nämlich das Millennium, das tausendjährige Reich. Seht, 6000 Jahre sind fast voll. Menschen haben es in ihrer Hand. Sie haben die Waffen, sich selbst zu zerstören. Sie können die Welt zerstören. Sie können alles einfach in die Luft sprengen. Sie können hinaufschießen, alles durchforschen. Sie könnten uns überfallen und sagen, ergebt euch. Und wir müssten uns ergeben. Nun, die Kleinen, was ist mit ihnen? Damals ging es nur um die Großen. Jetzt haben die Kleinen dieselben Waffen. Seht, wir glauben, dass wir in der Endzeit leben. Wir könnten Stunden fortsetzen. Lasst uns auf einige Schriftstellen schauen. Es geht um den Samen, der für die Endzeit gepflanzt worden ist. Seht, Hiob sprach davon, Jesaja sprach, jeder Mann Gottes, jeder Prophet, zu denen die Geheimnisse geoffenbart wurden, Jesaja, Jeremia, alle sprachen von dem Samen. Seht, und immer geschah es genauso. Es kann nicht anders sein, es ist Gottes Wort, es kann nicht fehlschlagen. Jesus ist das Wort, das wissen wir alle. Lasst uns sein Wort nehmen. Hebräer 1,1. Gott hat vor Zeiten vielfältig zu den Vätern gesprochen, durch die Propheten in den letzten Tagen in seinem Sohne. Er war der Gottprophet. Er war Prophet, denn Moses sagte, einen Propheten wie mich wird Gott euch erwecken. Er war mehr als ein Prophet. Er war Gott geoffenbart im Fleische. Und dieser Gott, Prophet, gab uns 2, 3 Zeichen, große Zeichen, zum Beispiel in Matthäus 24. Wann wird dies geschehen? Was ist das Zeichen des Endes? Und so weiter. Wann wird es geschehen? Nation gegen Nation und Königreich gegen Königreich und so weiter. Aber dann, sagte er, lernet ein Gleichnis von dem Feigenbaum und von all den anderen Bäumen. Wie viele sind Christen? Hebt eure Hände. Danke. Ich meine 100%. Nun gut. Gebt Acht. Bitte genau. Denn jetzt geht es um das Endzeit-Saatzeichen. Jesus sagte, lernet ein Gleichnis von dem Feigenbaum. Nun, wenn ihr den Feigenbaum seht, wovon? Nun, und jeder, der die Bibel liest, weiß, das Symbol des Feigenbaums betrifft die Juden. Joel sprach von dem Baum, was der Fresser und der Nager, die Raupe, hinweggenommen haben. Gott sprach, ich werde wieder erstatten. Die Juden wurden abgeschnitten, so sagt es Paulus, und die Heiden wurden eingepfropft an ihrer Stelle. Jesus sagte, lernet ein Gleichnis vom Feigenbaum. Hiob sah wieder auf die Bäume. Sie leben, sie sterben und kommen hervor. Wenn der Feigenbaum und all die anderen Bäume, seht ihr, Bäume, welche? Es gibt einen Lebensbaum, Erkenntnisbaum, Nationen als Bäume. Wenn ihr den Feigenbaum seht und all die anderen Bäume, wenn sie Knospen bekommen, dann sagt ihr, der Sommer ist nahe. Er machte ein Gleichnis mit den Nationen. Und Gott verhandelt mit den Nationen als Braut, einen von hier, einen von dort. Aber mit den Juden verhandelt er als Nation, nicht einzeln. Es ist eine von Gott erwählte Nation. Missionare gehen nach Israel und wollen retten. Nein, die Bibel sagt, ein Volk, eine Nation wird an einem Tag geboren werden. Israel wird Christus als Nation an einem Tage annehmen. Nun bitte beachtet es genau. Wenn ihr den Feigenbaum seht, dass er Knospen gewinnt und all die anderen Bäume lebendig werden, alles hat eine Erweckung bzw. hatte eine Erweckung. Die Juden sind zu Hause in ihrem Heimatland als Nation, haben ihre Fahne, ihre Regierung, ihr Geld. Sie sind eine Nation nach ungefähr 1800 Jahren, mehr als das, 2200 Jahren. Israel ist wieder eine Nation, die älteste Fahne der Welt. Der Stern Davids weht nach 2200 Jahren. Und Jesus sagte, wenn ihr seht, dass Knospen hervorkommen, Israel, seht ihr, er sprach ja zu den Juden, seht, und auch all die anderen Bäume. Seht, die römische Kirche hatte die größte Bewegung. Die Protestanten hatten die größte Erweckung. Billy Graham, Jack Schuller und die Pfingstler hatten die größten Erweckungen. Tom Hicks, Oral Roberts und so weiter. Große Männer, überall Erweckungen. Auch die Weltmächte hatten ihre Erweckung. Die nationalen Mächte. Eine Erweckung geht jetzt vor sich. Wer wird der Größte sein? Kommunismus. Und die Prediger stehen auf dem Podium und sagen, fürchtet den Kommunismus. Unsinn. Zeigt mir eine Schriftstelle, wo der Kommunismus die Welt regieren wird. Rom wird die Welt regieren. Schaut auf die Vision, die der König Nebukadnezar hatte. Das Haupt von Gold bis zu den Füßen, wo dann die Zehe aus Eisen und Ton waren, bis der Stein sich löste und dann darauf traf. Seht ihr? Eisen und Ton vermischt, das heißt zusammengetan. Wir hatten gerade das Treffen zwischen Khrushchev und Eisenhower. Wisst ihr, was Khrushchev bedeutet? Khrushchev bedeutet Lehm. Lehm. Und Eisenhower bedeutet Eisen. Seht ihr? Es ist so klar, und Khrushchev hat den Schuh ausgezogen und auf den Tisch geklopft. Sie können nicht übereinstimmen. Wer wird herrschen? Rom wird herrschen. eine Konföderation von Kirchen und der Katholizismus wird sie zusammenbinden und die Herrschaft ausüben. So sagt es die Bibel. Und das Wort kann nicht versagen. Hat nicht Rom jetzt all die protestantischen Kirchen eingeladen? Was ist mit euch Pfingstlern? Dasselbe hinein in die Konföderation der Kirchen. Das alles geschieht. Es muss zur Reife kommen. Die Zeit dafür ist da. Die Menschen organisieren sich, größere Organisationen, größere Denominationen. Dasselbe, was die Bibel gesagt hat, das hat der Gottprophet Jesus Christus gesagt. Die Juden würden zurückkommen und eine Bewegung, Erweckung unter die Nationen. Und dann wird Erweckung sein, Methodisten, Baptisten, Assemblies of God, überall, seht ihr's? Und auch die Nationen werden gegen Nationen sein. Alles kommt jetzt zur Reife. Israel wurde Nation nach 2200 Jahren. Die Kirchen kommen zusammen, haben ihre Erweckung. Etwas anderes, ein großer Same wurde gepflanzt. Im 2. Timotheus sagt Paulus, dass der Abfall in der Gemeinde kommen würde. Das stimmt. Ist das ein Same? Ist das eine Verheißung? Schaut sie euch heute an. Seht die Kirchen an. Was geschieht heute? Sie organisieren sich. Sie sind in Kooperation, binden sich zusammen. Aber sie glauben nicht der ganzen Bibel. Sie glauben nicht an das wahre Wort Gottes. Wenn man sagt, die Bibel sagt das, ach, das gibt's nicht mehr. Es gibt keine Heilungen mehr. Die Zeiten der Wunder sind vorbei. Die Geistestaufe gibt es nicht mehr. Das war für eine Handvoll, nur für die Apostel. Seht ihr, was ist es? Auch der Same kommt jetzt in der Endzeit zum Vorschein. Es ist das Endzeit-Saatzeichen. Seht ihr, Jesus sagte, wenn ihr seht, dass das geschieht, hebt eure Häupter empor, weil sich die Erlösung naht. Seht ihr, wir stellen fest, nun, wir sagten, oder Joel sagte es uns, höret genau hin, dass ein Früh- und Spätregen sein würde zur gleichen Zeit. Wie viele Christen wissen, dass es so ist? Sagt Amen. Und zu meiner Überraschung, vor kurzem habe ich im Lexikon nachgesehen, und zwar das Wort Früh im Hebräischen, im hebräischen Lexikon steht geschrieben, nämlich Mora, und es bedeutet Belehrung. Also Frühregen, Mora, Belehrung. Was heißt es? Der Same wird in den Erdboden getan. Seht ihr? Nun haben wir festgestellt, dass ein Belehrungsregen war. Die Baptisten schon in 1944 wollten 1 Million mehr. Jetzt Billy Graham. Was hat er getan? Und dann Oral Roberts mit dem Pfingstlern. Ein Belehrungsregen ist hervorgegangen. Auch der Kommunismus hat seine Saat gesät unter alle Nationen. Eine römische Erweckung war. Wisst ihr, was geschieht, wenn sie den Ostteil Berlins zurückgeben? Das versetzt das römische Reich genau in den Stand, wie er war zur Zeit Jesu. Gewiss geschieht es dann. Sieh, die Erweckung ist überall. Es ist nicht mehr so viel zu hören über Billy Graham und über Oral und die übrigen. Die Erweckungsfeuer brennen nicht mehr. Es ist ein Endzeit-Saatzeichen. Das Wort ist als Saat gesät worden. Denominationen ernten Denominationen. Sie binden sich zusammen, aber das Wort Gottes ist auch gesät worden. Und wenn der Geist Gottes über das Wort Gottes fällt, dann wird das Wort in den Menschen leben. Und die falsche Braut, die geistlichen Ehebruch begangen hat und sich zusammentut, sie werden auch ernten. Und zwar in der Konföderation der Kirchen. Und sie werden zusammengebunden und verbrannt werden wie Dornen und Disteln. Aber wenn das Wort Gottes in das Herz der Menschen gesät wurde, wird eine Braut geerntet werden. Endzeit, Saatzeichen. Was ist mit uns, Gemeinde des lebendigen Gottes? Was ist mit euch, Baptisten, Presbyterianern, Assemblies of God, Jesus only, und mit euch anderen allen? Was ist die Sache mit uns allen? Seht ihr, seid achtsam, welch einen Samen ihr in den Schoß eures Herzens aufnehmt. Nehmt keine Satzungen, nehmt das Wort. Seht, man spricht so viel über den Spätrin. Nichts gegen euch, Spätrin, Leute. Das ist aber kein Spätrin. Wenn der Spätrin hier gewesen wäre, dann hätte die Kraft Gottes die Gemeinde so berührt und bewegt, dass es sich über die ganze Welt verbreitet hätte. Die Gemeinde produziert etwas, wie Eva versuchte. Sie wollte mehr Licht haben. Wir haben dasselbe getan. Wir wollen selbst etwas tun. Lasst eure Hände weg davon. Lasst Gott es tun. Nehmt sein Wort und haltet es fest in eurem Herzen. Und wenn der Regen fällt, wird das Leben hervorkommen und das Wort sich selbst manifestieren. Ihr meint, ich bin außer mir. Nein, ich bin's nicht. Und wenn ich es bin, ich fühle mich wohl. Lasst mich so. Ich bitte, glaubet Gottes Wort. Seht, die Gemeinde, die Kirche, sie hat in ihren Schoß der Gesinnung Dogmen und Satzungen aufgenommen. Und jetzt ist das gefunden, was Adam gefunden hat, was Jehova gefunden hat. Und wir sehen, dass jetzt auch die Kirche oder Gemeinde keine Antwort hat. Die Zeit ist da. Der Frühregen ist ergangen. Deshalb tut Billy nicht mehr viel. Seht, Jesus sagte, wie es war in den Tagen Sodoms, so wird es sein in den Tagen des Menschensohnes. Die zwei Engel gingen nach Sodom. Denkt daran, Lot wandelte einmal mit Abraham. Einmal ging die Gemeinde in Gemeinschaft mit Christus, mit dem Wort. Und sie haben ihr Erstgeburtsrecht verkauft für Denomination. Und jetzt wird alles organisiert in die große Konföderation der Kirchen. Genau das geschah mit Lot. Er ging dorthin und die beiden Engel, wie ein Oral Roberts und ein Billy Graham, sie gehen dorthin und sie predigen ihnen das Evangelium. Doch was geschieht? Sie kommen lediglich so weit heraus. Doch Abraham, er war gar nicht erst drin. Und zu ihm kam der eine, den er Gott, der Herr, nannte. Ihm gab er ein Zeichen. Seht ihr, Abraham war der Auserwählte. Er hatte die Verheißung. Und jetzt geht es um den Samen Abrahams. Die Verheißung galt nicht nur dem Abraham, nicht nur Isaak, sondern es geht um den Glauben, den er hatte. Was auch die Unterschiede und die Umstände waren, was Ärzte gesagt hätten, nachdem Abraham die Verheißung Gottes empfangen hatte. Ihr wisst ja, er lebte mit seiner Halbschwester Sarah, seitdem sie ungefähr 17 war. Jetzt war sie 65 und er 75 und Gott verheißte ein Baby. Seht ihr? Und 25 Jahre später kam dann das Baby. Und dann war er 197, aber er stolperte nicht durch Unglauben über die Verheißungen Gottes. Das ist der Glaube, das ist der königliche Same Abrahams. Das sind diejenigen, die Gott bei seinem Wort nehmen. Das ist die Braut, in der Christus wirklich lebt. Denn er ist das Wort. Und wenn die Gemeinde dahin kommt, dass sie so wird, seht, er hat sie ja hier als seinen Leib, als seine vollkommene Braut. Er ist das vollkommene Wort und die Gemeinde empfängt das vollkommene Wort und sie wird als Braut mit dem vollkommenen Bräutigam vereinigt wie Mann und Frau. Amen. Ich sage das Amen nicht mir, sondern es heißt so, wie Gott es sagte, so sei es. Seht, jetzt wird der Spätregen fallen. Gebt Acht, noch ein Zeichen. Die törichten Jungfrauen. Jesus sagte, vor dem Kommen des Bräutigams werden die klugen Jungfrauen mit Öl in den Lampen und den Gefäßen sein und dann die Törichten, die plötzlich feststellen, dass sie kein Öl mehr haben und der Ruf ergeht, siehe, der Bräutigam kommt, Christus kommt und sie werden wach, aber das Öl geht aus. Öl bedeutet Geist, denn der Geist bringt das Wort zum Leben. Seht, der Geist ist das Wasser, welches das Wort zum Leben bringt. Ja, ihr sagt, was ist denn mit diesen kirchlichen Gemeinschaften? Seht, der Geist Gottes bringt alles zum Leben. Die Heilige Schrift sagt, das Wasser fällt und die Sonne scheint über alle. Seht ihr? Seht, der Regen fällt, Aber an ihren Früchten sollt ihr sie erkennen. Natürlich. Nun, wenn man das sehen wird, es wird alles geerntet werden. Denominationen bringen Denominationen, aber das Wort wird Christus in der Braut hervorbringen. Der Same wird gesät. Nun seht ihr, die christlichen Geschäftsleute, ich spreche ja international zu ihnen. Dies ist das Wort. Ich kann auf keinen Rücksicht nehmen. Schaut euch die Presbyterianer, Episkopal und all die anderen, Hunderte, sie suchen die Taufe des Heiligen Geistes. Seht ihr, und ein guter Prediger, ein Freund, ein feiner Mensch aus Südafrika, er will sie alle zusammenbringen. Ich frage ihn, weißt du, was du tust? Er will Babylon hineinbringen. Seht ihr, zu dem Zeitpunkt, wo die törichten Jungfrauen gehen, um Öl zu bekommen, das ist die Zeit, wenn Christus kommt. Und sie bleiben draußen. Der große Prediger Billy Graham sagte, wir brauchen Pfingsten. Seht, die anderen, sie sagen hier und dort, wir brauchen Zungenredner, wir brauchen Heilungsgaben, wir benötigen Heilungsgottesdienste. Seht, sie wollen Öl in ihre Lampen haben. Es ist ein Endzeit-Saatzeichen. Amen. Seht, weil sie es zu tun versuchten, kommt der Bräutigam und die Tür wird verschlossen. Oh, welch ein wunderbarer Tag ist es, in dem wir leben. Nur noch eines. Unter den Nationen Ratlosigkeit und furchtsame Zeichen am Himmel. Nun, vielleicht haben wir doch noch einige Minuten. Ihr seid so nett. Ihr seid einfach sehr angenehm. Nun, ihr alle, ihr habt's miterlebt. Die Nation ist von der Wissenschaft erschüttert worden. Ihr habt's ja gehört, wie man im Luftbereich Objekte fotografiert hat und dann darüber gesprochen. Und man dachte, jetzt ist es soweit. Aber noch war es nicht. Licht hat man gesehen. Ihr habt's am Fernseher beobachten können. Und man schreibt fliegende Untertassen überall. Vor 6 Wochen sprach man sogar im Pentagon darüber. Es ist nicht Fiktion, nicht erfunden. Nein, das Licht kam herunter. Der Pentagon weiß davon. Und Radar und so weiter. Man hat aufnehmen können. Einfach, es kommt wie mit Lichtgeschwindigkeit. Was ist es? Intelligenz. Jesus sagte, es werden furchtbare Zeichen am Himmel sein. Die Menschen werden vor Furcht der Dinge, die kommen sollen, den Geist aufgeben wollen. Seht, die Saatzeit ist hier vor der Erntezeit. Seht ihr, der Same, der gepflanzt wurde, er hat Wurzeln geschlagen, er lebt. Das ist jetzt so. Nur noch eine Sache, höret. Höret genau hin, bitte versäumt es nicht. Vor dem ersten Kommen Christi haben die Astronomen in Indien, diese Magiere, sie haben die Sterne beobachtet. Ich habe mit einem solchen Menschen gesprochen. Sie waren ja vom Fach und haben die Himmelskörper beobachtet. Und sie sagen, ehe Gott etwas auf Erden tut, wird er es am Himmel bezeugen. Und man sagte, damals haben diese drei Weisen den neugeborenen König anbeten wollen und sie folgten dem Stern, so sagt es die Schrift. Aber man sagt, drei Sterne kamen zusammen und machten einen Stern. Und der christliche Mann aus diesem Fach, er sagte mir, es bedeutet drei Rassen von Menschen, für die dieser Erlöser starb, nämlich für die von Sem, Ham und Japhet. Und wenn das Evangelium den Semiten, Hamiten und Japheten gepredigt worden ist, dann wird er wiederkommen. Seht, drei ist die Zahl der Vollkommenheit. Was glauben wir? Seht ihr, die Zahl drei, wie die Dreifachheit Gottes, Vater, Sohn und Heiliger Geist, geoffenbart in Jesus Christus, in dem einen vollkommenen Mann. Alle anderen haben versagt. Hier kam einer, der eigentlich nicht sterben konnte, in Vollkommenheit. Sogar der Tod konnte ihn nicht halten. Er ist auferstanden. 3 ist die Zahl der Vollkommenheit. Das wissen wir alle. Seht ihr, Gott ist ja auch in Zahlen ausgedrückt. 3 Vollkommenheit, 7 Anbetung, 40 Versuchung, 50 Halljahr, Jubeljahr. Seht all diese Zahlen. Gott ist in diesen Zahlen und er ist vollkommen. Nun 3, die Zahl der Vollkommenheit. Bitte, höret genau hin. Als Christus, als Baby geboren wurde, kamen die 3 Sterne zusammen und machten den einen Morgenstern und reflektierten das Kommen dieses Babys Christus. Nun, was geschah? Wir lesen es in den Zeitungen, wir sehen es im Fernsehen, wir hören, dass 5 Sterne jetzt zusammenkommen. Was ist 5? 5, die Zahl der Gnade. Seht, jedes Mal, wenn eine solche Sternenkonstellation auf uns zukommt, geschieht etwas auf Erden. Dann wird irgendetwas vorgestellt. Nun, was geschieht? Vor kurzem war es ja, wir haben es gelesen, die Flutwelle hätte fast Deutschland erreicht, die vor kurzem kam. Seht, was geschah. In England hat der Sturm 75 Häuser zusammenfallen lassen. Seht, in Kalifornien, in Los Angeles, fiel beinahe in den Ozean. Die Zeit der Not hat begonnen. Überall sieht man es. Was ist es? Die 5 Sterne kommen zusammen. Und Gottes Gnade waltet immer noch. Und die Gemeinde, die reine Gemeinde, die Braut, Halleluja, in ihrer Unschuld, wenn die Kraft Gottes jetzt zu fallen beginnt, wird sie Gestalt annehmen. Die Braut und der Bräutigam, seht ihr, in der Dreiheit, Vollkommenheit, auch für die Braut. Seht, Gott offenbart sich. Und was geschieht jetzt? Die Gemeinde des lebendigen Gottes kommt zusammen unter dem Worte Gottes. Und das, was am Himmel geschieht, deutet an, dass es nahe ist. Amen. Ihr mögt es nicht glauben, das Wort aber bezeugt es. Nun, was geschieht? Im Schließen, lasst mich sagen, Freunde, die Gemeinde kommt hervor. Gott wird eine Gemeinde haben, ohne Flecken, ohne Runzeln. Sie ist vorherbestimmt. Gott sagte, dass er sie haben wird. Und es wird so sein. Wer gehört dazu? Ich weiß es nicht. Ich hoffe, dass ich dazu gehöre und dass ihr dazu gehört. Er wird eine Gemeinde haben, ohne Flecken und ohne Runzeln. Und wir kommen zusammen und wir spüren, dass Christus bereit ist, zu kommen, seine Braut zu holen. Gott offenbart sich in der Gemeinde hier in Vollkommenheit. Er tut sich kund in seiner Braut. Nicht etwas Vermischtes, Gekreuztes, sondern unvermischtes Wort Gottes, geboren Christus in der Gemeinde offenbar werdend. Amen. Ich glaube, das ist die Bekanntgabe jetzt, wie der Prophet es sagte, dass ein Tag kommen würde, der nicht Tag und nicht Nacht ist, aber zur Abendzeit wird es Licht werden. Ihr Bibelleser wisst es. Die Zivilisation reiste vom Osten zum Westen. China, die älteste Zivilisation, die wir haben. Und sie ist mit der Sonne mitgegangen. Wo ist sie jetzt? An der Westküste. Und wenn sie weitergeht, dann ist sie wieder im Osten. Seht ihr, was ich meine? Dieselbe Sonne, die im Osten aufgeht, geht im Westen unter. Derselbe Sohn, der am Anfang, der Sohn Gottes, der am Anfang dort im Osten auf diese Erde kam, um eine Braut herauszunehmen, ist derselbe heute. Seht ihr? Aber die Braut hatte sich verunreinigt, wie die Braut Jehovas. Aber dieselbe Kraft wie zu Pfingsten, derselbe Heilige Geist, um den Samen, der gepflanzt wurde und hervorkam, zur Reife zu bringen. Dieselbe Sonne scheint, derselbe Sohn wird, um den Samen, der gepflanzt wurde, zur Reife zu bringen, eine Braut hervorzubringen, das Abendlicht leuchtet in der Braut. Amen. dem Herrn Jesus Christus. Wir sehen das Saatzeichen in der Endzeit. Nun, vor dem Schließen, lasst mich fragen, glaubt ihr, dass ihr zu diesem Samen gehört, dass euch nichts von diesem abbringen kann und dass ihr das Wort aufgenommen habt? Wenn nicht, vielleicht sehe ich euch nie wieder auf Erden. Lasst mich sagen, seine Geheimnisse werden seinen Propheten geoffenbart. Er sieht euch jetzt. Ich wiederhole, was die Propheten gesagt haben. Wenn ihr diesen göttlichen Samen noch nicht in euch aufgenommen habt und ihr noch nicht gläubig geworden seid, höret nicht auf all die anderen Dinge, die vermischt sind. Es sind Hybriden. Kommt zurück zum Worte Gottes, zu Jesus Christus. Er ist das Haupt. Und der Leib kann nicht etwas anderes sein als das Haupt. Es muss dasselbe sein. Die Gemeinde stellt sich ihm nur zur Verfügung. Nehmt alle Dogmen, die unschriftlich sind, hinaus. Ihr könnt nicht der Gemeinde beitreten. Ihr werdet hineingeboren in die Gemeinde des lebendigen Gottes. Nehmt kein Risiko. Zum Beispiel, wenn ihr eine Suppe irgendwo im Restaurant essen würdet und es wäre eine Spinne da drin, ihr würdet sie ablehnen. Und jetzt geistlich nehmt ihr alles und schluckt alles runter. Fürchtet euch nicht vor dem, der den Leib töten kann, sondern vor dem, der Leib und Seele verderben kann. Seht ihr, ihr schluckt alle Satzungen, alles schluckt ihr runter. Oh, lasst euch doch vom Teufel diese Dinge nicht die Gurgel hinuntertun. Kommt zurück und möge der Geist Gottes über euch kommen und Zeugnis von jeder Verheißung ablegen, die er gegeben hat. Der Geist kommt, lebt in euch. Ihr seid der Leib Jesu Christi und er wohnt in euch. Seht, wenn ihr nicht an göttliche Heilung glauben könnt, bittet Gott jetzt, dass er euch göttliche Heilung gibt. Nehmt einfach das Wort des Herrn. Ich bin der Herr, dein Arzt, der dich heilt. Sagt einfach, Herr, ich glaube dir und seht, was geschehen wird. Wie das sterbende Mädchen und tausende mehr in der ganzen Welt. Seht, ich hab's gesehen in Südafrika. Ein Gebet über wenigen Leuten. Und dann wurden so viele geheilt, dass man am nächsten Tag 7 Lastwagen mit Betten, Waren und Krücken vollladen konnte. Der Bürgermeister rief mich an am nächsten Morgen und sagte, schau bitte zum Fenster hinaus, da geht ein Umzug mit diesen 7 Lastwagen und die Geheilten gehen hinterher und singen, glaube nur, glaube nur. Nur weil das Wort gepredigt wurde und die Menschen es glaubten. Seht ihr, die Menschen, die noch da lagen am Abend vorher, sie marschierten am nächsten Tag und haben gesungen, glaube nur. Er sandte sein Wort und machte sie gesund. Er sendet sein Wort und die Gemeinde nimmt es an. Wer aus Gott geboren ist, nimmt es an und glaubt Gott. Glaubt ihr ihm? Lasst uns die Häupter beugen. Ich werde beten und auch über diesen Taschentüchern. Alle Häupter sind geneigt, alle Augen geschlossen. Ich möchte euch ernsthaft diese Frage stellen. Wenn etwas in euch ist, das euch zurückhält, nicht zu glauben, dass diese Bibel Gottes inspiriertes Wort ist, dann hebt die Hand und sagt, Bruder Brennen, bete für mich. Ich möchte ein Christ werden. Danke, danke. Gott segne euch. Es ist noch eine Person, die das denkt im Gebäude. Ich gehöre nicht zu denen, die Druck ausüben. Ihr könnt nur tun, wie es euch vorherbestimmt ist. Jesus tat so viele Wunder und Zeichen und die Schriftgelehrten konnten nicht glauben. Es ging nicht in ihren Kopf. Seht ihr, es war nicht so bestimmt. Wenn euer Herz verhärtet ist und das Wort sich nicht durch euch offenbaren kann und ihr noch nicht mal eure Hand erhebt zu Gott, dass er euch hilft, wo seid ihr dann? Sind vielleicht noch Kranke in unserer Mitte? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ungefähr 10. Wollen wir die Häupter beugen? Zweifelt nicht. Du, meine teure Schwester dort, die du die Hand erhoben hast, du sagtest, gedenke meiner. Gott segne dein zartes Herz. Möge das Wort Gottes Wurzel schlagen. in deinem Herzen und mögest du anfangen zu missionieren für Christus. Bruder, du dort, dein Haar ist grau. Aber denke daran, Abraham war 75, als Gott, der Herr, zu ihm sprach. O, möge Gott sein Wort in deinem Herzen Wurzel schlagen lassen. Möge Christus hervorkommen. Jeder von euch, der die Hände erhoben hat, die Bibel sagt, das Gebet des Glaubens wird dem Kranken helfen und Gott wird aufrichten. Ich werde beten, dass Gott den Samen bewässert und etwas geschieht. Bei Gott ist kein Ansehen der Person. Wenn er einen gerettet hat, wird er den anderen retten. Hat er einen geheilt, wird er den anderen heilen. Wenn ihr glaubt, werde ich jetzt für euch beten. Unser himmlischer Vater, ich halte meine Hände über diesen Taschentüchern. Jemand hat vielleicht einen Angehörigen, der krank ist, leidend. Jemand, vielleicht eine Mutter mit einem kleinen Kind. Vielleicht ein blinder Vater irgendwo, der in Georgia sitzt. Vielleicht jemand im Krankenhaus irgendwo. Herr, du weißt es. Herr, wir wissen eines, dass du der Christus bist, der die Heilung bezahlt und erkauft hat. Ich bete jetzt, und das Wort ist ausgesandt worden, wie die Frau ausrief: Herr, Sohn Davids, erbarme dich meiner. Zu ihr warst du nicht Sohn Davids, und du sprachst: Es ist nicht gut, den Kindern das Brot zu nehmen, den Hunden vorzuwerfen. Aber sie sprach: Doch die Hunde essen auch von dem Brot, das von der Herren Tische fällt. Und sie stellte fest, als sie nach Hause kam, dass dein Wort schon dort war und ausgerichtet hatte, wozu es gesandt wurde. Und es war um die 11. Stunde, als das Fieber die Person verlassen hatte. Herr, ich sende dein Wort mit dem Wort des Glaubens im Gebet, so wie der Mann die Hand erhoben hat, ob für Heil oder wofür es sein mag. Du sagtest: Wer an den glaubt, der mich gesandt hat, ist vom Tode zum Leben hinübergegangen. Du hast es gesagt. Sie haben die Hand erhoben. Die Wissenschaft sagt, es ist nicht einfach so möglich. Aber der Geist in ihnen hat die Entscheidung getroffen und hat so die Schwerkraft durchbrochen. Und sie haben zu dir ihre Hände erhoben, dem Schöpfer. O Herr, möge dein Wort in den Schoß ihrer Herzen gefallen sein. Möge die Braut Christi hervorkommen. Heile die Kranken im ganzen Gebäude. Sie haben die Hände erhoben, weil sie in Not sind. Sie wissen, dass du der Heiler bist. Ich bete das Gebet des Glaubens und sende es zu dir empor. Möge das Wort in sie fallen, im Namen Jesu Christi. Oh, möge es so deutlich ihnen werden, dass sie es erfassen könnten im Glauben. Ich bitte auch für diejenigen, denen diese Taschentücher gebracht werden. In der Bibel steht, dass man von Paulus Taschentücher und Schweißtücher nahm und sie den Kranken auflegte. Dämonen fuhren aus, Krankheiten wurden geheilt. Nicht Paulus, in ihm war das Wort. Und du bist derselbe Vater. Israel war einmal abgeschnitten vom verheißenen Land. Es war deine Braut. Sie waren auf dem Wege ins verheißene Land. Der Feind stellte sich ihnen entgegen. Aber du schautest aus der Feuersäule auf das Meer und es teilte sich. Israel ging hindurch. Herr, jetzt schaust du nicht durch die Feuersäule, sondern durch das Blut, das am Kreuze floss. O, möge der Satan erschrecken, möge er weichen und diese Menschen in die Verheißungen Gottes kommen, wie Israel, ohne Fehl. Mögen sie kommen in die große Verheißung. Ich möchte, dass es dir wohl ergehe und du gesund seist. Während wir diese Gebete zu dir emporschicken, gedenken wir des Wortes, dass dein Wort nicht leer zurückkommen wird, sondern ausrichten, wozu du es sandest, im Namen Jesu Christi. Während wir die Häupter gebeugt haben, wie viele nehmen an, was gesagt wurde, und dass dass das Wort Gottes zu euch kam, glauben, dann hebt eure Hände empor und sagt, ich glaube und ich habe empfangen, worum ich gebeten habe. Das ist fein. Gott segne euch. Ich hoffe, dass das Wort Gottes Wurzeln in euch schlägt, während ihr die Häupter geneigt habt. Ihr habt einen Pastor, einen Hirten und wie er es vorher gesagt hat, ein Evangelist hat ja nicht alles zu tun. Auch der Hirte hat seinen Platz. Ich bin so dankbar, dass diese Menschen, die ihre Hände erhoben haben, einen Pastor, einen Hirten haben, der sie in die tieferen geistlichen Dinge Gottes führen kann. Amen.